Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Im Profil. Ich möchte Ihnen heute die Stadtgemeinschaft Königsberg in Preußen vorstellen. Dazu bin ich verbunden mit Herrn Weigelt. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank.
Herr Weigelt, Sie sind Vorsitzender und Geschäftsführer der Stadtgemeinschaft Königsberg in Preußen. Das ist ein Verein, der die Gemeinschaft der ehemaligen Bewohner der Stadt, die heute Kaliningrad zusammenfasst. Und Kaliningrad gehört ja heute zu Russland. Welche Ziele hatte der Verein denn bei seiner Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg und wie haben sich die Ziele seither verändert?
Also die Stadtgemeinschaft Königsberg wurde bereits 1949 gegründet und hatte in der Anfangsphase in der Tat andere Ziele als heute. Die Ziele, die gleich zu Beginn eigentlich im Vordergrund standen, waren zum ersten den Zusammenhalt der Königsberger zu pflegen, dann auch sehr intensiv mitzuwirken bei der Familienzusammenführung. Der Krieg hatte ja die Familien in großem Maße nicht nur in Königsberg, sondern überhaupt in den Vertreibungsgebieten auseinandergerissen. Und dann hat natürlich auch die Stadtgemeinschaft als Sozialamt gewirkt. Also der Zusammenhalt war zu Beginn sehr, sehr stark. Es gab Treffen, viele Treffen mit vielen tausend Königsbergern. Zur 750-Jahrfeier 1955 zum Beispiel trafen sich 25.000 Königsberger in Duisburg. Und bis Mitte der 60er Jahre hatte man fünfstellige Besucherzahlen, also so 10.000 bis 15.000. Dann ließ das nach. Die Zusammenführung der Familien gelang durch einen Aufbau einer Einwohnerkartei, die noch heute besteht in Duisburg. Duisburg ist die Patenstadt der Königsberger seit 1951 und die umfasst immer noch um die 300.000 Personen, die natürlich zum größten Teil inzwischen verstorben sind. Aber immer noch greifen wir auf diese Kartei zurück. Und damit war auch das Sozialamt, das ich angesprochen habe, sehr wichtig für die Königsberger, die sich an Duisburg und an diese Einwohnerkartei melden konnten, um Verbindungen zu früheren Arbeitskollegen herzustellen. Denn ganz wichtig waren für die Rente und für alle möglichen Sozialleistungen natürlich Beschäftigungsnachweise, die alle in den Wirren von Flucht und Vertreibung zum großen Teil verloren gegangen waren. Und dann konnte man auf die Weise sehr gut helfen, bei der Feststellung von Arbeitsverhältnissen, Beurkundungen und so weiter. Und wir wurden da sehr intensiv von der Patenstadt Duisburg unterstützt. Ende der 60er Jahre wandelte sich dann die Zielsetzung in Richtung Geschichte und Kultur. Und das trat dann immer mehr in den Vordergrund. 1968 wurde das Haus Königsberg in Duisburg mit Duisburger Unterstützung gegründet. Seit 1992 besteht das Museum Stadt Königsberg. 2003 wurde die Stiftung Königsberg im Stifterverband für die deutsche Wissenschaft gegründet. 2004 hatten wir die größte Kantausstellung, die es wohl jemals überhaupt gegeben hat. Und die haben wir nochmal jetzt im letzten Jahr 2010 ergänzt durch die Ausstellung Kant der Europäer im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 unter der Schirmherrschaft vom Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. Das ist also jetzt die neue Richtung, nicht wahr? Geschichte, Kultur und so weiter.
Der Verein wurde ja anfänglich davon getragen, dass die Königsberger ihre Heimat verloren hatten und diesen Zusammenhalt brauchten. Einmal ganz administrativ und auch lebenspraktisch. Wir haben das beschrieben in den ersten Jahren, weil das natürlich sehr, sehr viele ja entwurzelte Menschen und Familien waren, die auch sich ganz praktisch wieder im Westdeutschland dann wiederfinden mussten. Wie hat sich das denn entwickelt oder wie ist das Verhältnis jetzt der Kinder und Enkel, die ja auch irgendwie natürlich mit der Heimat ihrer Eltern und Großeltern verbunden sind? Gibt es jüngere Leute bei Ihnen im Verein, die sich auch mit aus familienhistorischem Interesse für die Sache Königsbergs interessieren?
Also das ist bei uns etwas anders und auch schwieriger gewesen als in anderen Bereichen. Es ist ja so, dass Ostpreußen dreigeteilt ist. Ein Teil im Nordosten ist zu Litauen gefallen, der südliche Teil zu Polen, wie auch die anderen Vertreibungsgebiete wie Schlesien zum Beispiel oder Westpreußen, Hinterpommern und so weiter. Und die waren eigentlich relativ früh schon zugänglich und man konnte deswegen auch mit Familien dahin fahren und die jüngeren Menschen dafür interessieren.
Allenstadt zum Beispiel, also
ja, zum Beispiel Olstein, Allenstein, und Lenzburg, nicht. Ich leite ja auch mit die internationale Ernst-Wiechert-Gesellschaft und die ist um Lenzburg herum angesiedelt. Da gibt es auch eine große polnische Gruppe von Wiechert-Verehrern, nicht. Aber das Königsberger Gebiet, die Russische Föderation, war nach der Aussiedlung der letzten Königsberger im Jahre 48-49 ein Sperrgebiet, unzugänglich. Nur ganz wenige sind da Journalisten, ein paar wenige und vereinzelte Persönlichkeiten da reingekommen. Geöffnet wurde für uns unsere Heimat vor 20 Jahren. 1991 bin ich selber auch das erste Mal da gewesen.
Und das heißt, 46 Jahre nach dem Krieg für die meisten, die damals selber vertrieben worden sind, natürlich viel zu spät, weil die Mehrzahl wohl der Vertriebenen da schon verstorben war, oder?
Das ist richtig. Und deswegen konnten also auch, es gab dann natürlich eine Welle von sogenannten Heimwehtouristen dahin. Aber es war natürlich bis 1991 schon eine große Anzahl von Menschen, die aus dieser Heimat vertrieben und geflüchtet waren, verstorben und konnten da nicht hingehen. Und es folgte dann eben ein sehr, sehr reges Jahrzehnt deutsch-russischer Klimaverbesserung. Sehr gute Kontakte haben wir aufgebaut, wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen in Kaliningrad. Der Höhepunkt war 1994. Die 450-Jahr-Feier unserer Universität Albertina, die haben wir lange, 2 Jahre lang mit der Mülheimer Initiative vorbereitet, war eine wunderbare Sache, deutsch-russisch, eine einzigartige Geschichte. 1000 Wissenschaftler waren dann eine Woche im September 1994 in Kaliningrad und zwar eine großartige Woche. Aber nach 2000 gab es dann doch leider eben eine spürbare Verschlechterung. Die Renationalisierung im Gebiet und vor allen Dingen auch der sehr kritisch zu bewertende Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche, die also sehr stark auf, man muss schon sagen, Deutschfeindlichkeit orientiert ist und vor allen Dingen sehr starke Akzente darauf setzt, dass dieses Gebiet jetzt nun wirklich russische Föderation ist, hat dazu geführt, dass 2005 die 750-Jahr-Feier der Stadt ein richtiger Tiefpunkt war. Wir konnten trotz mehrfacher Einladung die russische Seite nicht dazu gewinnen, gemeinsam dieses Jubiläum zu begehen. Deswegen haben im Juli die offiziellen Stellen ihren Festakt organisiert und wir sind im August mit eigenen Feiern und Ausstellungen in Königsberg gewesen und haben aber sehr eng mit der Bevölkerung und mit dem Orchester, mit den Kaliningrader Symphonikern und mit der Universität und so weiter, also auf der Ebene fantastisch zusammengearbeitet, aber die offiziellen Stellen haben sich ausgeklinkt und sich verweigert und das Ganze hat sich auf der Ebene menschlicher, kultureller, wissenschaftlicher Kontakte abgespielt. Und da natürlich auch mit der Jugend. Wir haben hervorragende Kontakte mit Studenten, mit Schülern und über das Deutsch-Russische Haus eben mit einer ganzen Reihe von kulturellen Kreisen in Königsberg, nicht?
Sie haben das erwähnt, dieses 750. Stadtjubiläum von Kaliningrad, so wurde es ja plakatiert,
was sehr merkwürdig ist, ja.
Weil Kaliningrad natürlich als Stadt viel jünger ist.
War damals, zu dem Zeitpunkt 60 Jahre.
Ja. Damals, das heißt, man hat sich einerseits die Jahreszahl angeeignet, auf der anderen Seite die Geschichte nicht wirklich. Sie haben ja gesagt, als Königsberger, also das Königsberger Gebiet ist ja auch zum Teil an Polen gefallen. Da können Sie es ja ein bisschen vergleichen. Was haben Sie für einen Eindruck jetzt alltagskulturell? Wie eignen sich die Menschen auch die Geschichte dieser Stadt an? Jetzt mal abgesehen von der offiziellen Politik. Wie gehen die Menschen damit um, dass sie eigentlich auf eine Geschichte aufgepfropft ihr Leben dort führen, die ja lange, lange Zeit anders geprägt war als jetzt die Russische Föderation, die heute das Gebiet innehat?
Also es ist so, dass man sehr genau unterscheiden muss zwischen der offiziellen Seite und dem allgemeinen Bewusstsein im Königsberger Gebiet oder wie es in der Russischen Föderation heißt, der Kaliningradskaja Oblast. Man hat eine Zeit lang versucht, die Vergangenheit Königsbergs richtiggehend zu unterdrücken und die Geschichte zum Zeitpunkt Null, also am 4. Juli 1946, das ist jetzt 65 Jahre her, wurde Königsberg in Kaliningrad nach dem damalig gerade verstorbenen Staatspräsidenten Kalinin umbenannt. So, und von da die Geschichte beginnen zu lassen. Da haben aber dann schon frühzeitig Menschen gegen opponiert. Also hervorzuheben ist hier Juri Iwanow, der damalige Chef des Kaliningrader Kulturfonds, der also schon in den 60er Jahren angefangen hat, sich um die Geschichte Königsbergs zu kümmern. Dann der Kant-Philosoph Kalinikow, der dann auch später Vorsitzender der Kant-Gesellschaft wurde, der hat sich also auch schon in den 60er Jahren darum gekümmert. Und ein ganz bedeutender Mann war Wladimir Lavrinovich, der als Physiker und Mathematiker eine Universitätsgeschichte der Albertina geschrieben hat in den 90er Jahren und also auch sehr dazu beigetragen hat, das Bewusstsein der Geschichte vor 1945 zu verstärken. Und das ist natürlich bei der Jugend sehr angekommen, die also auch mehrere Bewegungen gegeben, der Stadt den alten Namen wieder zurückzugeben. Das ist immer an den Veteranen gescheitert, die bis heute eine große Rolle spielen. Man schätzt die immer noch in einer Größenordnung 80 bis 100.000 überlebende Veteranen, die also an der Eroberung Königsbergs mitgewirkt haben und natürlich Verfechter des Namens Kaliningrad und auch der russischen Tradition sind. So haben wir also da in der Bevölkerung eine gewisse Dichotomie. In der Jugend sehr starkes Interesse an Königsberg. Natürlich, Kant ist im Augenblick, das gibt ja in Moskau das Grab des unbekannten Soldaten, wo die Brautpaare ihre Blumen niederlegen, das ist bei uns in Königsberg an der Nordostecke des Domes das Kantgrab. Nicht, da gehen die Brautpaare hin, das kann ich immer wieder sehen, wenn ich da bin, und legen da Blumen nieder am Grabmal des großen Philosophen, der sozusagen ihr Philosoph ist. Sie haben ihn mit übernommen und die Brücke, die auf den Kneiphof führt, ist wie hier in vielen Städten auch geschmückt mit zahllosen Schlössern, die man da an Brückengeländer festmacht und sich dann umdreht und das Brautpaar schmeißt dann den Schlüssel in den Pregel, in unseren Stadtfluss, um die Ewigkeit ihres Treuebündnisses zu besiegeln. Und das ist eben sehr eng mit Kant und dem Dom, der ja wieder aufgebaut ist, verbunden. Und der Dom hat eine wunderbare Orgel und die Akustik ist wieder da. Und es ist also, ich habe den noch als Ruine gesehen. Ich habe nie geglaubt, dass der je eines Tages wieder so schön stehen wird, wie er jetzt steht. Und der ist schon das Stadtzentrum und das wird angenommen. Also wir haben hier ganz klar eine jetzt wieder akzeptierte, in der Bevölkerung akzeptierte Geschichte der Stadt Königsberg. Man weiß davon, man geht sogar weiter zurück in die Geschichte der Prußen, nicht das berühmte Viskiauten am kurischen Haft, das war ein Hafen wie Haithabu bei Kiel. Und das wird langsam eben auch von den offiziellen Stellen, muss es akzeptiert werden, weil eben zum Beispiel haben wir eine Kant-Ausstellung letztes Jahr gehabt im Historischen Museum der früheren Stadthalle in Königsberg. Da kann man eigentlich daran nicht vorbeigehen. Aber es ist immer noch schwierig, viel schwieriger als in Polen, wo es schon sehr, sehr viele deutsch-polnische Gemeinsamkeiten gibt und wo man gemeinsam an der eigenen und früheren deutschen Geschichte arbeitet und so. Oder auch die Geschichte des Deutschen Ordens, die also eine ja inzwischen weltweit betriebene Geschichtswissenschaft ist, wo sich von Kanada bis Australien Wissenschaftler beteiligen und die Polen natürlich auch. Das ist also eine ganz andere Schiene. Bei uns, sage ich mal, in der Kaliningradsker Oblast ist das, was die offiziellen Stellen angeht, noch etwas, beschwerlich. Aber vielleicht ändert sich's.
Sie haben es erwähnt, in Polen ist die Zusammenarbeit schon sehr weit gediehen, obwohl ja eigentlich das deutsch-polnische Verhältnis von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges immer noch viel belasteter ist als das deutsch-russische, wo man ja häufig als Deutscher wirklich erstaunt ist, wie die Menschen immer sagen, ja, das waren ja nicht die Deutschen, sondern das waren die Faschisten, die da Verbrechen begangen haben und wir wollten ja alle nicht in den Krieg gehen und also eine sehr herzliche und menschliche Herangehensweise haben, denn in Polen auch bei ganz normalen Leuten das Geschichtsbewusstsein eben sehr stark ist und der Verlust und auch die deutsche Schuld immer nochmal anders hervorgekehrt wird. Aber Kaliningrad offenbar ein immer noch sehr schwieriger Punkt. Begegnet Ihnen da immer noch, also Ihnen auch als Gesellschaft, dort der Vorwurf des Revanchismus?
Nein. Der begegnet uns nicht. Nun muss man dazu sagen, dass wir also eine gewisse Unterstützung auch haben. Wir haben ja selber keine eigenen Überlebenden mehr dort durch Menschen, die selber ein schweres Schicksal erlitten haben, teilweise hinter dem Ural, die Deutschen aus Russland, von denen ungefähr schätzungsweise 20.000 im Gebiet leben und dort eine sehr wichtige Rolle gerade auch auf dem Lande spielen. Sind auch die Stützen der sehr starken evangelischen Gemeinde. Wir haben ja eine Auferstehungsgemeinde in Königsberg, also in Kaliningrad. Und drumherum im gesamten Kaliningradsker Oblast, ca. 40 Dorf- und Kleinstadtgemeinden, in Gumbinnen bis Tilsit und Insterburg und so weiter. Da gibt es also gerade auch in Gumbinnen mit der Nachfolge der Salzburger, die 1732 dahin gekommen sind und die Tradition ist jetzt wieder von den Deutschen aus Russland aufgenommen worden. So, da gibt es also eine breite, ja, ganz gute Basis. Und man muss auch unterscheiden zwischen Kaliningrad und eben zum Beispiel Tilsit, Gumbinnen, Insterburg und anderen kleineren Städten, wo das Verhältnis mit den zwischen den örtlichen Behörden und den von dort her stammenden Bewohnern, die da immer wieder hinfahren und auch viel unterstützen und helfen, das ist da besser. Ich nehme an, dass eben doch Kaliningrad als Fanal, die eroberte Festung und weiß ich, das spielt alles noch eine große Rolle, weswegen wir als Königsberger da größere Probleme haben als zum Beispiel der Insterburger oder die machen da zum Beispiel Pferderennen. Nicht in Georgenburg gibt es ein Gestüt und nicht in Tilsit hat man also auch eine bessere Verbindung. Aber so entwickelt wie im heutigen Polen. Ich nehme seit 10 Jahren an deutsch-polnischen Konferenzen teil. Wir treffen uns da in großer Offenheit. Wir sagen uns, das läuft uns überhaupt nicht mit Scheuklappen ab. Das ist natürlich im Laufe der 10 Jahre auch verbessert worden. Aber wir haben da keine Probleme, uns auch über schwierige Themen zu unterhalten. Ich muss sagen, wir haben jetzt vor 3 Jahren auch mit deutsch-russischen Konferenzen begonnen. Es ist auf der kulturellen Schiene nicht so schwierig, aber insgesamt haben wir doch größere Barrieren da zu überwinden, wegen der politischen Seite und ich muss dazu sagen, seit 2000. Das war vorher nicht so. Wir haben in den 90er Jahren völlig unbefangen miteinander gearbeitet und ich weiß noch, wie die Duisburger sich gefreut haben, als wir auf einmal ankamen und Russen im Schlepptau hatten, den Bürgermeister und den Gebietsgouverneur. Und dann haben die Duisburger Stadtverwaltung als erstes eine Dolmetscherin deutsch-russisch eingestellt. Nicht wahr, um diesem unerwarteten Besucheransturm Herr zu werden. Das ist versiegt. Ja, das ist nicht mehr. Leider, nicht? Das hat eine um 2000 eine politische Neuorientierung gegeben. Ich gehe davon aus, dass sich das irgendwann auch mal wieder ändern wird, aber da gibt es erkennbare Unterschiede zwischen der Russischen Föderation, jetzt diesem Teil Kaliningradsker Oblast und dem Südteil, dem Masuren, Ermland und Masuren, das ja das südliche Ostpreußen gewesen ist. Da sind solche Turbulenzen, wie sie so vor einem Jahr in Bezug auf die Vorsitzende des BDV aufgetreten sind, schlichte Ausnahmen. Das ist nicht die Regel, überhaupt nicht. Das Verhältnis ist erheblich besser, als es diese damalige Auseinandersetzung vermuten lässt.
Also noch viel zu tun für die deutsch-russische Zusammenarbeit, auch für die deutsch-polnische Zusammenarbeit natürlich. Und es bleibt dabei, die Stadt Kaliningrad, Königsberg ist ein ganz besonderer Fall und das Kaliningradskaja Oblast ist natürlich ein schwieriger Punkt. Auch hoffen wir, dass es sich weiter entspannt, auch durch organische Arbeit, wie die Polen gerne sagen, indem man einfach auf der Ebene der Menschen und der Kultur miteinander arbeitet, um dann nachher auch eine Verbesserung in der großen Politik dann wieder zu erleben.
Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen. Das Gebiet, vielleicht hängen diese Schwierigkeiten auch damit zusammen, ist eine Insel in der Europäischen Union. Seit 2004 sind Polen und Litauen in der Europäischen Union und die Grenze zur Kaliningradskaja Oblast ist eine EU-Außengrenze. Das ist sehr schwierig und spielt auch in Brüssel eine große Rolle. Und die Visafrage ist ein großes Thema, was immer wieder auftaucht. Ich gehe davon aus, dass in dem Augenblick, wo auf dieser Ebene sich auch politisch Wege öffnen, wie man dieses Gebiet besser in die Europäische Union integrieren kann, ohne gleich die gesamte Russische Föderation mit einzubeziehen, sich auch diese Probleme, die ich angesprochen habe, auch bessern werden.
Danke auch für diese Ergänzung und ich glaube, dass wir über das Kaliningrader Gebiet auf jeden Fall auch noch weitere Gespräche führen werden. Ich habe heute gesprochen mit Herrn Weigelt, dem Vorsitzenden und Geschäftsführer der Stadtgemeinschaft Königsberg in Preußen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank auch Ihnen.